Vor zwei Wochen habe ich über den Vers des Jahres gesprochen, die Losung des Jahres. Die steht in 1. Mose 16, Vers 13. Ich weiß nicht, ob ich das noch angegeben habe als Schriftstelle. Nein, okay, ich lese es nur vor. Und sie nannte den Namen des Herrn Hagar, ne, die Magd von Abraham. Und sie nannte den Namen des Herrn, damit ihr redete, du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach, gewiss habe ich hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ja, in der Geschichte, die wir durchgegangen sind, erleben wir zwei Komponenten, die für uns als Menschen von zentraler Bedeutung sind. In Hagars Leben Befreiung von menschlicher Scham und Empfangen des göttlichen Trostes. Ja, darüber haben wir gesprochen, da werden wir nicht groß wieder drauf eingehen. Gottes Ansatz in unserem Leben ist immer, dass er uns etwas Negatives wegnimmt und uns etwas Positives dafür gibt. Wenn du nur das Negative weggenommen bekommst und dafür nicht das Positive bekommst, fehlt dir etwas. Wenn du nur das Positive bekommst und nicht das Negative aus deinem Leben nehmen lässt und dich davon trennst, dann fehlt dir in deiner Veränderung und Transformation auch etwas. Das bekannteste Beispiel, das wir dafür haben, ist, dass Gott uns unsere Schuld wegnimmt, uns vergibt und wir seine Vergebung und Versöhnung in unser Leben bekommen. So, du bist der Gott, der mich sieht. Das Problem ist, wenn wir gesehen werden wir eigentlich für alles gesehen. Also Gott sieht uns immer. Ne? Und auch in dem Moment, in dem wir Scham erleben, Scham erfahren in unserem Leben, werden wir gesehen, sonst würden wir diese Scham nicht erleben. Ja, sonst würdest du vielleicht so zwischen dir und Gott Schuld empfinden, aber du würdest dich nicht schämen, wenn du nicht gesehen würdest. Ja? Ich gehe nicht in weitere Einzelheiten. Und wir als Menschen, wir freuen uns, wenn wir Erfolg haben und in unserem Erfolg gesehen werden. Darüber freuen wir uns. Aber wir freuen uns nicht, wenn wir gesehen werden in Momenten, die uns eigentlich beschämen, weil wir denken, wir versagen oder wir denken, wir haben Fehler gemacht. Ja? So, diese Momente sind uns peinlich, da würden wir uns eigentlich lieber verstecken, speziell auch vor Gott. Ne? Wir kennen es von Adam und Eva. Sie haben gesündigt und beide verstecken sich und Gott fragt, hey Adam, wo bist du? Ja? Scham ist nichts, was wir lustig finden. Aber wir haben herausgearbeitet, dass Gott uns von unserer Scham befreit, und zwar indem er uns eine neue Identität gibt. Ja, er befreit uns von unserer Scham dadurch, dass wir jetzt Kinder Gottes sind und uns vor ihm nicht mehr schämen müssen. Das heißt nicht, dass wir alles richtig machen, aber und dass alles egal ist, was und wie wir leben, sondern es bedeutet, dass wir uns vor Gott nicht schämen müssen, weil wir in Christus Jesus Vergebung finden. Und wir haben in der Geschichte herausgearbeitet, wie Gott sich Hagar annähert und sie ermutigt und ihr eine neue Identität zuspricht und sie dann sagt, du bist der Gott, der mich sieht, und Ismael, der Name ihres Sohnes, bedeutet Gott hört. Gott möchte uns trösten durch seine erfahrbare Gegenwart. Ja? Ich wünsche mir, dass wir es alle erfahren haben, dass wir es alle erleben, dass Gottes Gegenwart über uns kommt, dass wir Gott wirklich spüren können, dass Gott nicht nur etwas ist, was in deinem Gedanken vor sich geht, sondern dass du etwas körperlich erfährst, dass Gott sich dir nahen möchte und dir wirklich begegnet. Ja, ich kenne das persönlich in meinem Leben, wo ich Trost wirklich erfahre, wo ich das erlebe, dass die Liebe Gottes mich anrührt, wo ich verschiedene Emotionen dann an den Tag lege, wenn ich merke, Gottes Trost kommt über mich, es kann sich in Freude äußern, es kann sich in Weinen äußern, es kann sich in Stille äußern, es kann sich in ganz, ganz vielen Dingen äußern, aber Fakt ist, Gott begegnet mir tatsächlich. Ja, er tröstet mich mit seiner Gegenwart. Gott sieht uns, er hört uns, Gott ist uns nah, er interessiert sich für mich und für dich. Er will sich in unser Leben involvieren. Und die Frage, die wir uns heute stellen möchten, ist, wie kann Gott sich in unsere Leben darüber hinaus einbringen? Wie kann er uns trösten, wenn nicht nur durch seine übernatürlich erfahrbare Gegenwart? Und da möchten wir auf ein Beispiel aus Kolosser 4 zurückgreifen, Kolosser 4, die Verse 7 bis 16. Das Ende des Briefes an die Kolosser von unserem Apostel Paulus. So, das können wir bitte lesen. Kolosser 4, Verse 7 bis 16. Kriegen wir das oder soll ich das einfach lesen? Okay, ich lese. Also wer seine Bibel dabei hat, Kolosser 4 für die Übersetzer nochmal 7 bis 16. Über meine persönliche Situation, Paulus redet, wird euch Tychikus, unser geliebter Bruder und mein treuer Helfer und Mitarbeiter im Dienst für den Herrn, ausführlich informieren. Wenn ich ihn zu euch schicke, dann genau aus diesem Grund. Ihr sollt erfahren, wie es um uns steht und sollt durch seinen Besuch gestärkt und ermutigt werden. Zusammen mit ihm wird Onesimus reisen, unser treuer und geliebter Bruder, der ja aus Kolosse kommt und somit einer von euch ist. Die beiden werden euch alles mitteilen, was es von hier zu berichten gibt. Aristarch, mein Mitgefangener, und Markus, der Vetter von Barnabas, lassen euch grüßen. Was Markus betrifft, habt ihr ja bereits Anweisungen erhalten. Wenn er zu euch kommt, heißt ihn herzlich willkommen. Ebenfalls grüßen lässt euch Jesus, der auch Justus genannt wird. Vom jüdischen Volk sind diese drei die einzigen, die mit mir für das Reich Gottes arbeiten. Sie sind mir ein großer Trost geworden. Ich wiederhole, sie sind mir ein großer Trost geworden. Weiter lässt euch Epaphras grüßen, der ebenfalls einer von euch ist. Dieser Diener von Jesus Christus tritt als ein unermüdlicher Kämpfer für euch ein, indem er darum betet, dass ihr euch als geistlich reife Menschen bewährt, deren ganzes Leben mit Gottes Willen übereinstimmt. Ich weiß, wie viel Mühe Epaphras für euch und für die Gläubigen in Laodicea und Hierapolis auf sich nimmt. Ich kann es bezeugen, auch Lukas, der geliebte Arzt, lässt euch grüßen. Ebenso Demas grüßt die Geschwister in Laodicea, besonders Nympha und die Gemeinde, die in ihrem Haus zusammenkommt. Hallo, Hausgruppe. Wenn dieser Brief bei euch vorgelesen worden ist, dann sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde von Laodicea vorgelesen wird. Und umgekehrt sollt ihr den Brief, den ich nach Laodicea geschickt habe, auch bei euch vorlesen. Amen. So. Und diesen ganzen Kontext habe ich gelesen wegen des einen Satzes vom jüdischen Volk, Vers 11, sind diese drei die einzigen, die mit mir für das Reich Gottes arbeiten. Sie sind mir ein großer Trost geworden. Die Menschen sind Paulus ein großer Trost geworden. Paulus, er redet in diesem Kontext über seine Mitarbeiter, seine Freunde etc., die ihn auf seinem Lebensweg und auf seinem Glaubensweg begleitet haben. Paulus sagt, sie waren mir ein großer Trost. Sie sind mir ein großer Trost geworden. So, invertierte Logik heißt, wenn Paulus sagt, dass sie für ihn ein großer Trost geworden sind, inkludiert das ganz klar, dass Paulus Trost brauchte. Ja? Sie sind ihm ein großer Trost geworden. Warum? Weil er diesen Trost brauchte. Ja, und jetzt reden wir nicht über irgendeinen christlichen Analphabetiker, der es gerade so auf die Seite der Errettung geschafft hat und keine Ahnung hat und einfach ein Babychrist ist und so weiter und so fort, sondern wir reden über Paulus. Paulus war intellektuell der absolute Überflieger. Ja, der war der absolute Überflieger, das war ein Genie. Okay, der hätte den Mensa-Club gerockt. Ja, da kommst du nur rein, wenn 125er IQ du hast und höher. Ja, da wäre Paulus locker drin gewesen, mit einem Bein. Ja. So, Paulus war intellektuell der absolute Überflieger. Paulus war, wenn wir uns das Wort Gottes anschauen, die Bibel, die wir heute vor uns liegen haben, nach Jesus Christus die Person, die am meisten das Neue Testament geprägt hat, mit seinen Briefen und mit seinen Reisen und mit seinen Ansätzen. Okay, er war in dem Sinne echte Nummer zwei, okay, der Weltrangliste. Der war nicht die Nummer 14 Millionen. Ja? Kannst du mal bei Amazon gucken, wo dein Lieblingsprodukt weltweit oder Amazon Deutschland Technik, so, ne? Da kannst du irgendwelche Ranglisten und dann kaufst du gerade das Produkt 12.473.000 und so weiter auf der Beliebtheitsskala. Paulus war die Nummer zwei. Okay? Paulus war nicht irgendjemand. Und dieser intellektuelle Mensch, dieser geistliche Überflieger, den wir sehen als Schreiber und Autor von Karten, von Briefen, von Reisen, von Zeichen und Wundern, er sagt, ich brauche Trost. Ja? Er sagt, das hat mich getröstet, Mann. Ja? Ich war in einer Gemeinde in Brasilien, habe ich einen Ausdruck kennengelernt. Man begrüßte sich als Brüder und Schwestern mit dem Ausdruck, irgendwie war das so, das weiß nicht, ob das ein Witz war oder ernst gemeint oder wie auch immer. Man begrüßte sich und fragte, Firmina Hoja, ihr Mann. Kennst du Hoja? Samuel? Firmina Hoja. Stehst du fest auf dem Felsen? Ja? Standhaft. Ja, und so meine Fantasie zu standhaft auf dem Felsen ist irgendwie so, Ronan, der Barbar, steht auf dem Felsen, rückt sein Schwert in den Himmel und ein Blitz schlägt ein und die Situation ist erleuchtet und er steht fest auf dem Felsen. So, und das war irgendwie so unsere Begrüßung. Irgendwie, hey, fest auf dem Felsen. Und man sagte, ja, Amen, fest auf dem Felsen, standhaft. Genau. Ja? Und es war irgendwie so, ich weiß es nicht, ob das irgendwie ein Zeichen dafür war, dass man keine Schwäche zeigen darf als Christ oder dass man als Christ immer gut drauf ist. Ja? Terminage. Hey, Paulus selber, die Nummer zwei, sagt, ich brauche Trost. Ja? Und Paulus, der war nicht nur der hochgradig intellektuelle Überflieger, sondern der Typ war auch körperlich gut drauf. Ja, das war nicht so ein Schwächling wie ich. Ja? Wir lesen 2. Korinther 11, die Verse 23 bis 27. 2. Korinther 11, die Verse 23 bis 27. Sie sind Diener von Christus. Ich bin wahnwitzig genug zu behaupten, ich noch viel mehr. Ich nahm weit mehr Mühen auf mich als Sie, war weit öfter im Gefängnis, wurde ungleich häufiger ausgepeitscht, war wieder und wieder vom Tod bedroht. Von den Juden habe ich 5-mal die 40 Hiebe weniger einbekommen. 3-mal wurde ich mit der Rute geschlagen, 1-mal wurde ich gesteinigt, 3-mal habe ich einen Schiffbruch erlebt und 1-mal trieb ich einen ganzen Tag und eine ganze Nacht auf dem offenen Meer. Ich habe viele beschwerliche Reisen unternommen und war dabei ständig Gefahren ausgesetzt, Gefahren durch reißende Flüsse, Gefahren durch Wegelagerer, Gefahren durch Menschen aus meinem eigenen Volk, Gefahren durch Menschen aus anderen Völkern, Gefahren in den Städten, Gefahren in der Wüste, Gefahren auf hoher See, Gefahren durch Leute, die sich als meine Geschwister ausgaben. Ich nahm Mühen und Anstrengungen auf mich, musste oft ohne Schlaf auskommen, litt Hunger und Durst, war häufig zum Fasten gezwungen, ertrug bittere Kälte und hatte nichts anzuziehen. War's das? Ja, ne? Okay, 27. Hey, Paulus' Biografie war nicht lustig. Okay? Das war nicht witzig, was der da aufgezählt hat. Ich hätte längst aufgegeben. Hätte schon nach der ersten Geschichte vermutlich aufgegeben. Wäre in Therapie gegangen. Ja, posttraumatische Belastungssymptome. Ey, ich wäre durch. Kannst du einen drauf lassen. Wirklich. Meint es nicht als Scherz. Meint es ernst. Ja. Ey, der Typ wurde gesteinigt. Ja, ich erzähle euch mal eben, wie eine Steinigung zu damaligen Zeiten ging. Okay? Zuerst wurde mit den Steinen auf die Knöchel geworfen und den Leuten die Knöchel gebrochen, damit die nicht weglaufen konnten. Ja? Okay? Ihr dürft weiter mitdenken. Und anschließend wird die Person zu Tode gesteinigt. Ja? Und da sagt uns die Bibel, Paulus wurde gesteinigt. Ja? Ja, die haben nicht richtig getroffen. Aha. Ist klar. Ja, Paulus, der war ein guter Schauspieler, der hat sich einfach totgestellt. Hey, ja. Red nicht. Hey, der Mann wurde gesteinigt und dann sagt die Bibel, er stand auf und ging weg. Ja, wie willst du mit gebrochenen Knöcheln aufstehen? Es geht nur über ein echtes Wunder. Okay, wenn du gesteinigt wirst, da werden keine Fehler gemacht. Ja? Und Paulus, er hat all das erlebt und er hat nicht resigniert. Wurde gesteinigt, wurde 40 Mal, 3 Mal 40 Hiebe ausgepeitscht. Ja, weißt du, wie der Rücken von Leuten aussieht, die 40 Mal ausgepeitscht wurden? Er lag im Block, wurde geschlagen, gefahren, der ist abgesoffen, Schiffbruch, Trieb auf dem Meer. Weißt du, welche Ängste du erleben kannst in solchen Situationen? Ja, Paulus, der Typ war echt robust, der hatte das körperlich drauf. Er war kein Schwächling wie ich. Ja, ich halte mich nicht für körperlich resistent. Ja, aber Paulus, das war ein Typ. Ja, es gab keinen Weg, der ihm zu weit war. Er hörte von einem Menschen, der das Evangelium braucht und hier, ab geht's. Hey, Paulus, lass uns eine Reise machen zu den Völkern, die Jesus brauchen. Jawohl. Ja, wir müssen mit dem Boot übersetzen. Warte, ich bin schon 3 Mal abgesoffen. Doch, ich bin dabei. Ja, da gibt's Leute, die auf dich lauern. Ja, kenne ich schon. Sogar die eigenen Geschwister, die sagen, sie sind meine Geschwister, erheben sich gegen mich. Paulus war resistent. Paulus war jemand, der kannte keine körperliche Herausforderung. Nichts war ihm zu groß, dass er sagen würde, okay, das nehme ich nicht an, die Herausforderung. Und selbst dieser Ultra-Ironman-Bestreiter Paulus sagt, ich brauche Trost. Ich brauche Trost. Und ich sage dir eins, wenn dieser absolute Überflieger im Reich Gottes, geistlich, intellektuell und körperlicher Überflieger, wenn der sagt, ich brauche Trost, dann frage ich dich, wer bin ich? Wir leben ja leider in einer Gesellschaft, die uns immer sagt, immer weitermachen. Hey, du musst erfolgreich sein. Wir haben das auch in christlichen Reihen gerne. Gib mehr, Bruder, gib mehr, Schwester, für den Herrn. Du musst mehr geben. Ja? Und es gibt viele, viele, viele Situationen in unserem Leben, die uns trostbedürftig machen. Okay? Hey, es gibt einfach Dinge, da brauchst du Trost. Da heißt es nicht, reiß dich mal zusammen, Mann. Und gib mal Gas, du Weichei. Sondern da brauchst du Trost. Weil dir etwas wehtut. Weil du etwas verloren hast, was dir wichtig ist. Paulus erwähnt seine Freunde. Seine Freunde, die Juden waren wie er. Sie hatten die gleiche Herkunft wie er. Sie hatten die gleichen Erfahrungen wie Paulus und vielleicht hatten sie auch die gleichen Sorgen wie er. Fällt mir noch ein, Paulus, ne, der war so hart drauf, der wollte noch nicht mal eine Ehefrau. Sagte, nee, nee, das lenkt mich ab vom Reich Gottes. Alles für den Herrn. Ich denke, wow. Vielleicht brauchte Paulus in diesem Moment Trost, weil der Gefängnisaufenthalt ihn doch zermürbt hatte. Vielleicht war das Essen im Knast fürchterlich. Vielleicht gab es gar nichts zu essen. Vielleicht fehlte ihm sein Morgenkaffee aus seiner geliebten Kaffeemaschine, die sie von seinem Ersparten geleistet hatte. Vielleicht hatte er Sorgen um seine Zukunft. Er stellte sich die Frage, hey, komme ich hier aus dem Knast eigentlich lebend raus? Schaffe ich das? Komme ich hier lebend raus? Überlebe ich das hier? Vielleicht hatte er Zweifel an seiner Berufung. Herr, du hast mir doch versprochen, ich soll zu den Nationen gehen und jetzt sitze ich hier im Knast. Wir hatten einen berühmten Missionar, berühmt-berüchtigt in Brasilien, Gregorio. Der Typ war echt polemisch. Aber der Typ war echt cool. Ja. Oh, der hatte einen Hunger nach Jesus, der Typ. Dann erinnere ich mich, er redete davon, gerade dass Gott ihm Dinge gezeigt hat und er Visionen hatte und Berufung für die nächsten 20 Jahre und ein paar Wochen später war er tot. Gestorben, Herzinfarkt, 60, weg. Machen wir uns Sorgen, ob wir unsere Berufung erfüllen können, die Gott uns aufs Herz gelegt hat? Mann, als alles um mich herum zusammenbrach und ich kein Geld mehr hatte und keinen Dienst mehr hatte in Brasilien, ich habe mir schon ernsthaft Gedanken darüber gemacht, ob ich den Herrn verrate, weil ich jetzt wieder normal arbeiten gehe. Gott, du hast doch andere Dinge für mich, oder? Das sind Sorgen. Welche Sorgen hatte Paulus? Vielleicht wünschte sich Paulus auch einfach nur mal wahrgenommen zu werden als Mensch. Der Mensch Paulus und nicht der Apostel. Vielleicht war es auch für Paulus manchmal schwer, ohne Ehefrau unterwegs zu sein. Vielleicht hatte er doch so den einen oder anderen Moment, wo er dachte, vielleicht, ich spinne rum, okay? Vielleicht wollte Paulus einfach nur mal nicht immer die Antwort sein für alle Gemeindeprobleme, sondern vielleicht wollte Paulus einfach mal sich normal mit Menschen unterhalten. Vielleicht zermürbte ihn diese Situation im Gefängnis dermaßen, wie das Gefängnis Johannes den Täufer zermürbte, der am Ende seiner Gefängniszeit seine Jünger zu Jesus schickt und fragt, hey, bist du es wirklich? Es ist absurd, diese Frage. Ja, weil er derjenige war, der Jesus getauft hat. Er war derjenige, der die Stimme Gottes gehört hat, die sagte, das ist mein geliebter Sohn. Ja, aber ich glaube, dass ihn diese Situation im Gefängnis dermaßen zermürbt und kaputt gemacht hat, dass sein Glaube Zweifel bekam. Wir brauchen Trost, egal wie wir drauf sind. Wir brauchen Trost, auch selbst wenn wir es nicht wahrnehmen wollen, wenn wir lieber nach außen den Harten oder die Harte markieren. Nicht umsonst sagt Jesus, ich gehe zum Vater in Johannes 14, 26, aber der Tröster kommt, der Heilige Geist, der Tröster. Und er stellt uns den Heiligen Geist als Tröster vor. Ja, als starke Qualität, den Tröster, der Heilige Geist, unser Tröster, hätte sagen können, hey, es kommt der Heilige Geist. Der war schon mit mir am Anfang dabei, als die Welt geschaffen wurde. Der Heilige Geist, das ist Dynamis, das ist Kraft, das ist Feuer, ja, der kommt über euch. Aber er sagt, nein, es kommt der Heilige Geist, der Tröster. Ja, und das ist nicht die Qualität des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist hat viel, 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 viel mehr Qualitäten. Er ist Gott. Also sagt die Aussage der Tröster wenig über den Heiligen Geist aus, sondern sie sagt viel über dich und mich aus. Dass wir Trost brauchen. Du brauchst Trost. Ja? Wir erleben immer und immer und immer wieder erleben wir Verluste. Ja? Für den einen sind einige Dinge wichtiger, für andere sind das überhaupt keine Herausforderung. Ja? Der Verlust deiner Muttersprache, da brauchst du Trost. Der Verlust deiner Heimat, du brauchst Trost. Der Verlust deines Lieblingshamsters, der gestorben ist, du brauchst Trost. Ich meine das nicht ironisch. Ja? Wir brauchen Trost. Ja, und wir tun so, als ob nicht. Und in Wirklichkeit haben wir als Menschen immer wieder die Herausforderung, dass wir kommen und versuchen, uns selbst zu trösten. Ja? Du kannst dich selber trösten. Mit irdischen Dingen. Ich nenne mal ein paar Dinge. Soll man ja nicht machen, aber ich mache es einfach mal. Habgier, Konsumsucht, ich kaufe, also bin ich. Ja, hey, Leute, kaufen ist gut. Wer macht keinen Kauf? Wer macht Kaufen Spaß? Ey, ich finde Kaufen richtig gut. Ja? Boah, da fühle ich mich so richtig flexibel. Ja, ich fühle mich gut. Ja? Ja, es ist so. Wenn ich konsumieren kann, ich fühle mich gut. Ich nehme teil am Leben. Und was mache ich damit? Ich kann mich damit trösten. Ja, manche Dinge muss ich kaufen, die finde ich nicht schön. Ne, so Lidl oder so, ne, die Sachen und so, die man einfach kaufen muss. Das ist nicht witzig. Aber so richtig, wenn ich mir was leiste, gut. Ja, ich tröste mich, wenn ich möchte, mit Konsum. Ich tröste mich vielleicht mit beruflichem Erfolg. Arme ausfahren, links und rechts. Von oben nach unten gucken. Ich habe 16.000 Menschen unter mir. Und wie geht der Witz weiter? Der Friedhofswärter auch. Erfolg, beruflicher Erfolg, damit kannst du dich trösten. Das gibt dir was. Du kannst dich auch trösten mit der Flasche. Ja? Alkohol. Immer wenn du Trost brauchst, fängst du an zu trinken. Ja, macht ja keiner unter uns. Amen. Du kannst dich auch trösten mit Essen. Ja, es gibt so viele Dinge, mit denen du dich trösten kannst. Und das Problem ist, wenn du anfängst, dich zu trösten mit irgendwelchen irdischen Dingen, suchst du Trost unabhängig von Gott. Und die Bibel sagt, dass verflucht ist, sagt der Prophet, ich glaube Jesaja im Alten Testament oder Jeremia, sagt, verflucht ist, der sich auf den Arm des Menschen verlässt. Ja, du sollst nicht Trost suchen in etwas Irdischem, sondern du sollst Trost suchen bei dem Tröster. Und ganz ehrlich, wie oft gehen wir hin, wenn es uns dreckig geht und wir Trost brauchen und sagen, Heiliger Geist, ich brauche Trost. Ja? Mann, da ist gerade das und das und das in meinem Leben passiert. Ich brauche Trost. für, komme und begegne mir als Tröster. Wie oft machen wir dieses Gebet? Wie oft? Oder beten wir das gar nicht und suchen direkt gedanklich, wie wir uns emotional erfrischen können? Überfordert uns unser Leben mit seinen Umständen? Überfordern uns emotional, gedanklich die Nachrichten? Überfordert dich die Bildzeitung mit Schlagzeilen? Überfordert dich die Möglichkeit eines nahenden Dritten Weltkriegs? Überfordern dich sonstige Schlagzeilen? Überfordern dich gedanklich 10% Inflation? Weiß es nicht, was dich überfordert. Aber irgendwelche Sachen kommen immer an uns heran, die uns sehr, sehr, sehr herausfordern in unserer inneren Widerstandsfähigkeit. Wenn du bei einem Unfall ein Bein verlierst, ja, okay, dann tröstet dich nicht die Tatsache, dass neben dir jemand im Bett liegt, der beide Beine verloren hat. Ja? Verstanden? Dass es jemandem schlechter geht als dir, ist kein Trost. Ja? Das ist kein Trost. Du erfährst keinen Trost dadurch. Ja? Ah, denk mal an XY, der hat gar nichts zu essen. Ich glaube, das löst dein Problem nicht, dass du Hunger hast. Ja? Das, was wir in unserem Herzen als trostbedürftig empfinden, wird nicht getröstet durch das Leid deines Nächsten. Ja? Es wird dadurch nicht getröstet. Ja? Sondern das Trostbedürftige in deinem Herzen wird getröstet durch den Tröster. Nicht durch das Elend von anderen Dingen. Ja, guck mal, wie es den Leuten in Nordkorea geht. Ja, okay, das ist total schlimm, aber es tröstet mich nicht. Ich denke über bestimmte Sachen, die ich hier habe, anders, aber es tröstet mich nicht. Sondern ich brauche Trost für mich. Und Paulus sagt, die haben mich getröstet. Nur weil du Jesus kennst, ist dein Leben nicht automatisch in Butter. Ja? Es gibt Menschen, die fangen an, mit Jesus zu laufen und dann fängt erstmal richtig alles an. Ja? Dann bricht die ganze Welt um sie herum zusammen. Ja, es gibt Kulturen, wenn du da Jesus nachfolgst, dann hast du Schwierigkeiten bis hin zum Tod. Ja, da fängt deine innere Erlösung an, aber nicht Außenumstände, die dich attackieren und du anschließend Trost brauchst. Ja, eine der Geschichten, die mich am meisten beeindruckt hat, war, als der IS damals 21 Kopten am Strand hingerichtet hat. Ja, ich habe mir das Video nicht angeschaut, das war mir zu hart. Ja, ich habe verschiedenste Kommentare gehört anschließend. War total super, sagten die Kopten, dass die Mikrofone nicht abgestellt haben, weil wir echt über Jesus reden konnten. Und dann wurden sie umgebracht. Das Beeindruckendste war, dass ich eine Talkshow sah, eine arabischsprachige Talkshow. Gibt es arabischsprachig? Ja, ne? Ja, sagt man so, ne? Arabisch. Die kam, glaube ich, aus den USA und lief mit Untertiteln. Und da war der Bruder von jemandem, der hingerichtet wurde am Strand, war am Telefon mit dem Talkmaster. Und der Talkmaster sagte, ne, Habibi, mein Freund, ich habe gehört, einer deiner Brüder wurde am Strand hingerichtet. Und dann sagte er, nein, es waren zwei. Der hatte gerade zwei Brüder am Strand verloren. Und dann sagte er, im Gespräch, was würde deine Mutter machen, wenn sie den Mörder ihrer Söhne vor der Haustür hätte? Und da sagte der Bruder, ja, das ist eine ganz spannende Frage, die habe ich nämlich meiner Mutter auch neulich gestellt, und meine Mutter sagte, ich würde den Mörder meiner Kinder zu mir nach Hause einladen, ihm Mittagessen servieren und ihm danken, dass meine Kinder im Reich Gottes angekommen sind, ins Paradies. Und ich dachte, Mann, ja, ich war erschüttert. Ja, und ich dachte, warum soll ich für die Frau beten? Ja, die Frau muss für mich beten. Ja, irgendwas muss diese Frau erlebt haben, dass sie so eine Antwort geben kann. Und ich kann mir nichts anderes vorstellen als den Trost des Heiligen Geistes. Nur wenn wir unsere Trostbedürftigkeit eingestehen, können wir Trost empfangen und anderen Menschen zum Trost werden. Okay? Und es geht uns heute in der ganzen Predigt einmal darum, dass wir trostbedürftig sind. Und auf der anderen Seite, dass Paulus sagt, ey, es gibt den Tröster, aber es gibt auch die Tröstenden. Ja? Meine drei Geschwister, je nachdem aus welcher Kultur du kommst, machst du so oder so oder so. Drei Geschwister, ja, die er aufzählt, sie sind mir zum Trost geworden. Mann, der Mensch ist ihm zum Trost geworden. Wir brauchen unsere Geschwister, die um uns sind, als Tröstende. Du brauchst deinen Bruder und deine Schwester im Leib Jesu, um dich zu trösten. Ja, wir können auf verschiedenste Arten und Weisen getröstet werden. Ja, ihr wisst es ja, wenn ihr mich trösten wollt, ich warte immer auf meine Überweisung von 1 Million Euro. Ja, das ist ja mein Lieblingsbeispiel. Ja? Hey, vielleicht kannst du jemanden trösten, indem du ihm Geld gibst und er kann endlich seine Wasserrechnung bezahlen. Vielleicht kannst du jemanden trösten, indem du etwas für ihn zu essen kaufst, weil der nichts mehr zu essen hat. Vielleicht kannst du jemanden trösten, indem du ihn in den Arm nimmst und sagst, hey, schön, dass du da bist. Wir sind dazu berufen, einander zu trösten. Du bist dazu berufen, deinen Nächsten zu trösten. Spannend in der ganzen Geschichte des Kolosserbriefes ist, dass Paulus in den Kapiteln 1 und 2 darüber redet, dass Jesus die Hoffnung der Herrlichkeit in uns ist. Er redet in den ersten beiden Kapiteln über die Fülle des Lebens in Christus. Er sagt, Jesus ist das absolute Maximum. Ja? Und wir uns die Frage stellen können und sagen, hey Paulus, mein Lieber, wenn Jesus echt das Maximum ist, ja, und er die Hoffnung der Herrlichkeit in uns ist, warum kommst du dann und sagst, dass die Menschen dich getröstet haben? Und er selber würde antworten, ja, habe ich doch beantwortet. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ja, du bist dazu berufen, deinen Nächsten zu trösten, weil Jesus in dir lebt, weil Jesus durch dich, deinem Nächsten, Trost werden möchte. Ja, sonst saugst du emotional deinen Nächsten aus. Aber niemand soll ausgesaugt werden und irgendwann im Burnout landen. Sondern es geht darum, dass Jesus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit, zum Trost wird durch dich zu deinem Nächsten. Du bist nicht die Antwort, aber Jesus in dir soll der Trost für deinen Bruder, für deine Schwester werden. Wenn Jesus also alles für Paulus ist, warum redet er dann über menschlichen Trost? Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit, begegnet und tröstet deinen Nächsten. Bist du bereit, das zuzulassen? Darf Jesus dich benutzen, um Trost deinem Nächsten zu sein? Wir reden gerne davon, dass Gemeinde Familie Gottes ist, aber wir möchten dies auch leben und praktisch unserem Bruder und unserer Schwester Trost sein. Jesus, er möchte dich trösten durch den Heiligen Geist und durch die Gemeinde als Familie Gottes. Paulus erwähnt am Ende seines Briefes ausdrücklich diesen Trost durch Menschen. Warum sind wir als Menschen dann nicht immer getröstet? Warum gehen wir durch Wüstenzeiten, in denen wir den Trost Gottes nicht unbedingt erleben? Warum gehen wir durch Zeiten, in denen wir denken, wo ist der Regen des Herrn über mir? Wo ist der gnädige Früh- und Spätregen, der sich über mir ergießt? Warum gehen wir durch Zeiten, in denen wir denken, Gott redet nicht zu mir? Warum gehen wir durch Zeiten, wo du die Bibel liest und du denkst, ich habe wieder nichts verstanden? Ich habe nichts gerafft. Warum gehen wir durch Zeiten, wo wir Gottes Nähe nicht erleben? Und ich glaube, dass diese Zeiten dafür dienen, dass wir sehen können, wie es in uns wirklich aussieht. Ja, dass wir sehen, wo wir Veränderung, wo wir Transformation Gottes in unserem Leben brauchen, wo wir erleben, dass wir gar nicht so toll und so stark sind, wie wir es uns gerne vorschwindeln. Und dann soll unsere Reaktion darauf sein, dass wir nicht in die nächste Depression stürzen. Ja, es gab bei uns den Witz, ja, Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Depression. Ne? Sondern die Selbsterkenntnis, die soll dich zum Kreuz führen. Ja? Dass du sagst, wow, Jesus, oh Mann, wieder erlebt, ich brauche dich. Ich brauche Vergebung, Jesus. Ich brauche Veränderung, Jesus. Ich renne zum Kreuz und sage, boah, Jesus, ich bin wieder emotional ausgerastet. Ich brauche deinen Trost. Ich gehe zum Kreuz und sage, Jesus, das hat mich wieder total verletzt, was XY gesagt hat. Boah, das tut weh. Oh Mann, Jesus, ich brauche deinen Trost. Ich vermisse mein 160 Quadratmeter Haus. Ja, ich vermisse das manchmal. Oh, das tut weh. Ich vermisse menschliche Dinge. Und da brauche ich auch nicht drüber nachzudenken und zu sagen, stimmt gar nicht. Ist gar nicht wahr. Existiert alles nicht. Muss man ein bisschen mehr im Glauben unterwegs sein, Bruder. Firmina Roscher, stehst du fest auf dem Felsen? Nee, auf dem Felsen stehe ich fest, aber die Winde, die um mich herum sind, die sind sehr herausfordernd und ich brauche den Trost des Herrn. Herr, ich brauche das. Ja, aber ich habe doch das Haus aufgegeben für den Herrn, ich wusste das doch. Ja, habe ich gemacht, tut trotzdem weh. Manchmal, oft nicht, aber manchmal. Ich habe doch das und das gemacht für den Herrn. War doch gute Absicht hinter. Ja, aber manche Dinge tun unserer Seele trotzdem weh. Und in diesen Zeiten ist es wichtig, dass wir Sehnsucht in unserem Herzen entwickeln, dass der Heilige Geist uns tröstet. Wir haben heute Morgen in der Anbetungszeit das Lied gesungen. Ich habe solche Sehnsucht nach dir. Hast du Sehnsucht nach Jesus? Hast du Sehnsucht nach dem Trost Gottes? Vielleicht hast du die auch gar nicht. Vielleicht bist du es gewohnt und so gelehrt worden, dass du dich selber an den eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehst. Das geht nicht. Vielleicht bist du so aufgewachsen und dir ist es so beigebracht worden, dass du nie trostbedürftig sein sollst. Dass du nie Angst haben darfst. Dass du nie Trost brauchst. Und Gott sagt, mein Heiliger Geist, er ist der Tröster. Deinetwegen, nicht seinetwegen. Der Heilige Geist muss Gott den Vater nicht trösten. Der hat alles im Griff. Der ist Schöpfer des Himmels und der Erde. Der muss Jesus nicht trösten. Der Heilige Geist, Jesus ist nicht traurig. Der muss dich trösten. Der muss mich trösten. Damit wir nicht unseren menschlichen Trost suchen, sondern Gott als unseren Tröster erfahren. Der Heilige Geist benutzt unsere Brüder und Schwestern. Er will dich benutzen, er will mich benutzen, um anderen Brüdern und Schwestern zum Trost zu werden, damit diese Menschen, genau wie Paulus, sagen können, sie waren mir ein Trost. Sie sind mir ein großer Trost geworden. Gott möchte, dass du getröstet bist. Herr, ich persönlich glaube nicht, dass wir auf einem Weg sind, wo es gesellschaftlich und so weiter für uns als Christen besser werden wird. Herr, glaubt es nicht. Ja, Dinge können transformiert werden, ja, ist richtig. Ja, aber ich glaube, dass die Herausforderungen in den letzten Tagen zunehmen werden. Ja? Und wenn du mal an die Stelle kommst, wo du deinen Job verlierst, wo du 5.000 Euro netto verdienst, ja, wo du den Job verlierst, weil du dich für den Herrn Jesus positionierst in einer Gesellschaft, die damit nicht mehr umgeht, ja, und die sagen, dann kannst du den Job halt nicht mehr machen. Ja? Entweder du redest Gender oder du redest nicht Gender. Ja? Und plötzlich kostet dich das deinen Job und du arbeitest anschließend für 1.800 brutto. Ja? Dann brauchst du Trost. Das verspreche ich dir. Dann brauchst du Trost. Und wenn du diesen Trost nicht findest, dann ist es schwierig. Ja? Und wir brauchen diese Mentalität, dass wir sagen, Herr, ich brauche deinen Trost und ich möchte gleichzeitig meinem Bruder und meiner Schwester gegenüber zum Trost werden. Ja, weil du in mir die Hoffnung der Herrlichkeit bist. Entwickel in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren eine Haltung, dass du dir selber zugestehst, dass du Trost vom Heiligen Geist brauchst. Ja? Du bist nicht dazu berufen, wie Excalibur, einsam mit dem Schwert durch die Wüste zu laufen, sondern du bist dazu berufen, vom Heiligen Geist dich trösten zu lassen in Dingen, die dir wehtun. Und dir tun viele Dinge weh, mir tun viele Dinge weh. Aber Gott, er möchte unsere Antwort sein. Und er möchte die Antwort nicht nur für dich sein, sondern für in dir, für deinen Nächsten. Amen. Vater, wir danken dir für diesen Vormittag. Wir danken dir dafür, Heiliger Geist, dass du unser Tröster bist. Und wir brauchen dich so sehr, guter Geist Gottes. Wir brauchen dich und wir brauchen unsere Brüder und unsere Schwestern. Genau wie Paulus. Bitte dich darum, Heiliger Geist, dass wir diese Haltung entwickeln, dass wir deinen Trost in Anspruch nehmen wollen und erleben möchten für Dinge, die uns verletzen, für Dinge, die uns wehtun und für Dinge, die uns herausfordern, in denen wir eigentlich Trost brauchen. Herr, und wir wollen uns nicht auf den Arm unserer eigenen menschlichen Hilfe verlassen, sondern wir wollen abhängig sein von dir. Wir wollen abhängig sein von deinem Trost, weil du, Heiliger Geist, unser Tröster bist. Und ich bitte dich darum heute Morgen, Geist Gottes, dass du durch die Reihen gehst und Menschen tröstest. Dass du Menschen tröstest heute Morgen, wo sie Schmerzen haben. Dass du Menschen tröstest, wo sie Verluste erlebt haben. Dass du Menschen tröstest in Ungerechtigkeiten, die sie erlebt haben. Wir danken dir dafür, Heiliger Geist. Du bist unser Tröster. Wir brauchen Trost und wir wollen unserem Nächsten zum Tröstenden werden. Hilf uns, Herr, dass wir die Fülle deines Evangeliums erleben dürfen. Wir danken dir dafür heute Morgen. Danken dir für diesen Gottesdienst, Herr. Segne jeden, der hier ist heute Morgen, Vater, mit deinem Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Ich segne jeden, der heute Morgen hier ist, Vater, mit deinem Frieden, der höher ist als alle Herausforderungen, die auf uns einströmen. Ich segne jeden mit deinem Frieden, mit deinem Shalom-Frieden, dem allumfassenden Frieden Gottes. Danke dir für diesen wunderbaren Menschen heute Morgen hier, Vater. Ich danke dir für jeden einzelnen meiner Brüder und Schwestern, die hier sind, die zu Hause zuschauen. Herr, wir wünschen uns, dass du uns als ein Teil des Leibes Jesu in Wesel stärkst und uns ermutigst und uns hilfst in allen unseren Herausforderungen. Ich danke dir dafür, Vater. Segne du uns während dieser Woche mit deiner Gegenwart und mit deinem Schutz und stärke du uns durch deinen Trost jeden Tag neu. Im Namen Jesu danken wir dir dafür. Amen.